1. Mose, Kapitel 23, ab Vers 16, hört das Wort Gottes. Du sollst den Knecht, der sich von seinem Herrn weg zu dir gerettet hat, seinem Herrn nicht ausliefern. Er soll bei dir wohnen in deiner Mitte, an dem Ort, den er wählt, in einem deiner Tore, wo es ihm gefällt, und du sollst ihn nicht bedrücken. Unter den Töchtern Israels soll keine Hure und unter den Söhnen Israels kein Hurer sein. Du sollst kein Hurenlohn noch Hundegeld in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen, für irgendein Gelübde, denn beides ist dem Herrn, dein Gott, ein Greuel. Du sollst deinem Bruder keinen Zins auferlegen, weder Zins für Geld, noch Zins für Speise, noch Zins für irgendetwas, das verzinst werden kann. Dem Fremden darfst du Zins auferlegen, deinem Bruder aber sollst du keinen Zins auferlegen, damit dich der Herr, dein Gott, segne in allem, was du unternimmst in dem Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Wenn du den Herrn, deinen Gott, ein Gelübde ablegst, so sollst du nicht säumen, es zu erfüllen, denn der Herr, dein Gott, wird es gewiss von dir fordern, und es würde eine Sünde für dich sein. Wenn du es aber unterlässt zu geloben, so ist es keine Sünde für dich. Was aber über deine Lippen gegangen ist, das sollst du halten und tun, so wie du es in dem Herrn, deinem Gott, freiwillig gelobt hast, das, was du mit deinem Mund versprochen hast. Wenn du in den Weinberg deines Nächsten gehst, so darfst du Trauben essen, so viel du willst, bis du satt bist, aber du sollst nichts in dein Gefäß tun. Wenn du durch das Getreidefeld deines Nächsten gehst, so darfst du mit der Hand Ähren abstreifen, aber die Sichel sollst du nicht über das Getreidefeld deines Nächsten schwingen. Lasst uns. Herr, dein Wort ist Wahrheit und dein Wort steht fest und bleibt. Herr, wir sind es, die durch unseren Verstand oft nicht sehen, was du uns sagen willst, weil wir unseren Verstand immer noch in Dunkelheit haben durch die Sünde. Doch Herr, du bist treu, dass du durch deinen Geist uns aufschließt, was dein Wort sagt. Und so bitten wir, dass du, Herr, in unseren Herzen dein Wort tief einpflanzt, damit wir es verstehen und damit wir darüber nachdenken, Tag und Nacht. Herr, sei du uns. In Jesu Namen. Amen. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch die Fernsehserie Suits, eine amerikanische Fernsehserie. Sie spielt in New York. Es geht um eine Anwaltskanzlei, die Anwaltskanzlei schlechthin. Es geht um den Anwalt. Er gilt als der beste Anwalt in New York und in seinem Ego weiß er natürlich, dass er der beste Anwalt in New York ist. Und einer seiner Lieblingssprüche ist immer wieder: Das Leben ist hier, ich bin hier. Und ich denke, in einer ähnlichen Weise müssen wir auch das Gesetz Gottes betrachten. Wir sind hier auf der Erde. Wir sind hier in einer gefallenen Schöpfung, aber Gott ist dort im Himmel. Er ist erhaben, er ist höher. Wir sind auf diesem Level, doch Gott ist auf einem höheren Level. Das Gesetz Gottes zeigt uns einen Maßstab, der uns herausfordert. Denn wir wissen, das ist der Maßstab, an dem jeder Mensch am Ende gemessen wird. Nicht in jedem Detail, aber im Prinzip. Das Gesetz zu erfüllen, wissen wir von Paulus, ist genau die Herrlichkeit, die wir eigentlich bräuchten, um vor Gott bestehen zu können. Und es ist die Herrlichkeit, die wir eigentlich nicht haben. Doch das Gesetz ist auch nicht nur eine Herausforderung für uns. Manchmal kann das Gesetz uns auch einschüchtern. Manchmal schüchtert es uns ein, vor allem wenn wir Stück für Stück durch die Anweisungen gehen und die Vorschriften sehen und feststellen, dass wir die meisten dieser Dinge nicht wirklich halten können. Dass es uns schwerfällt, diese Gesetze zu erfüllen. Und obwohl wir nicht mehr in Israel, in diesem Gottesstaat leben, wissen wir dennoch, dass Gott eigentlich fordert, dass wir selbst so leben sollten, dass wir uns so organisieren sollten. Und zu guter Letzt, obwohl wir den Heiligen Geist empfangen haben, übertreten wir die Gesetze Gottes immer noch. Manchmal, obwohl wir erlöst sind durch das Blut Christi, geben wir dennoch der Sünde nach. Wir geben unserer sündigen Natur nach. Und das alles kann deprimieren, das alles kann uns runterziehen. Wir sind hier. Auf diesem Level, doch das Gesetz Gottes ist auf diesem Level. Während wir versuchen, auf dieses Level zu kommen, scheitern wir und wir verzweifeln und wir sehen nicht, wo die Hoffnung liegt. Und ich kann verstehen, dass manche Pastoren ungern das Gesetz predigen. Ich kann verstehen, dass die Gemeinden ungern Predigten über das Gesetz hören. Ihr habt da wenig Wahl, ihr müsst euch dem jetzt ergeben. Aber ich denke, der Grund, warum es wir so ungern tun oder hören, ist, weil wir oft nur die einseitige Perspektive auf das Gesetz haben. Wir sehen nur den Standard, den Gott festlegt und den wir nicht erfüllen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Standard existiert. Wir dürfen bei all dem ein grundlegendes Prinzip in unserem Leben niemals, niemals vergessen und aus den Augen verlieren. Das Prinzip lautet, Gott ist für uns. Das generelle Prinzip ist, Gott ist für sein Volk. Gott hat uns nicht das Gesetz gegeben, weil er uns quälen oder weil er uns deprimieren will. Er hat uns das Gesetz gegeben, weil es gut für uns ist. Erinnert euch, wie Gott das Gesetz einführt, wie er es einleitet. In 5. Mose 5, Vers 6 heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Das Gesetz Gottes beginnt mit der Wahrheit, dass Gott sein Volk errettet hat. Wir können durchaus sagen, das Gesetz Gottes beginnt eigentlich mit der Liebe Gottes für sein Volk. Beginnt damit, dass Gott beweist, wie sehr er sein Volk liebt. So sehr, dass er es gerettet hat. Er liebt sein Volk so sehr, dass er es gerettet hat und dann das Gesetz gegeben hat. Ich würde sogar sagen, und es ist sehr provokant ausgedrückt, das Gesetz ist eine Liebesbotschaft Gottes an sein Volk. Gott liebt uns so sehr, dass er uns sagt, wie wir leben sollen. Gott will für uns das Beste. Woran können wir messen, dass wir einen Menschen lieben? Klar, wir können viele Gefühle abwägen, wir können viele Sympathiepunkte abwägen, aber ich denke, vor allem wird es deutlich, dass wir einen Menschen lieben, wenn wir bereit sind, ihm Dinge zu sagen, die für ihn unangenehm sind. Wenn wir bereit sind, ihm Dinge zu zeigen, die er falsch macht. Wenn du einen Menschen liebst, dann bist du generell bereit, ihm zu sagen, auch wenn es dir nicht leicht fällt und ihm nicht leicht fällt, dass er etwas falsch gemacht hat, dass er sich in einer gewissen Situation falsch verhält. Und genauso sehen wir es hier. Gott liebt sein Volk so sehr, dass er ihnen das Gesetz gegeben hat, damit sie wissen, was sie falsch gemacht haben und wie sie leben sollen. Er hat ihnen das Gesetz gegeben, damit sie wissen, wie sie an ihn glauben sollen. Paulus sagt uns in Römer 1, dass alle Welt, jeder Mensch, durch Nachdenken und durch die Schöpfung feststellen muss, dass Gott existiert. Und dennoch kann die Welt nicht an ihn glauben, wenn Gott sich ihm nicht persönlich durch sein Wort offenbart. Und Gott hat sich uns auch durch das Gesetz offenbart und darin zeigt sich Liebe Gottes. Das Wort Gottes inklusive dem Gesetz Gottes ist eine Gnadengabe unseres Gottes. Und ich möchte genau das aus dieser Perspektive heute Abend betrachten. Ich möchte die Anordnung aus der Perspektive betrachten, dass Gott sie uns gegeben hat, weil Gott für uns ist und Gott uns liebt. Wir werden in diesem Abschnitt Verschiedenes sehen. Wir werden zum einen sehen, dass Gott eine Unterscheidung macht zwischen seinem Volk und denen, die außerhalb des Volkes sind. Wir werden sehen, dass Gott sich um sein Volk selbst sorgt, wie es miteinander umgeht. Wir werden sehen, dass Gott sich darum sorgt, dass sein Volk ihm richtig dient. Und wir werden auch sehen, dass Gott sich um jeden Einzelnen am Ende im Volk sorgt. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, der Charakter des Volkes. Wir sehen, was den Charakter des Volkes ausmachen sollte, wie das Volk Gottes sich verhalten sollte. Wir werden fünf wirklich kurze Punkte betrachten. Der erste Punkt ist, schütze die Sklaven. Der zweite Punkt ist, halte dich rein. Der dritte Punkt ist, liebe deine Geschwister. Der vierte Punkt ist, halte deine Gelübde. Und der fünfte Punkt wäre, verhalte dich richtig. Der erste Punkt ist also, schütze die Sklaven. Und damit beginnt Vers 16. Vers 16 beginnt mit der Realität, dass ein Knecht vor seinem Herrn geflohen ist. Wenn jemand flieht, dann hat die Person meistens einen Grund zu fliehen. Keine Person verlässt das, was sie gewohnt ist, das gewohnte Umfeld, wenn es ihm gut geht, wenn er alles hat, was er braucht. Wir können gerne diskutieren, wenn jemand flieht, ob die Gründe berechtigt sind oder nicht, aber generell gibt es einen Grund, dass eine Person flieht. Das Wort Gottes ist klar, was Sklaven betrifft. Wir finden kein Wort in der Bibel, die gegen Sklaven spricht. Wir haben kein Gesetz, das gegen Sklavenhandel spricht. Wir haben sogar Gesetze, die den Sklaven, nicht den Sklavenhandel, aber Sklavenhalten regulieren. Wir haben keine Anweisung, keine Worte, dass Sklavenhalten falsch wäre, aber wir haben Anweisungen, dass falsches Verhalten bestraft werden muss. Ich denke, dass es in diesem Fall vor allem darum geht, dass der Sklave von seinem Herrn falsch behandelt worden ist und geschützt werden muss vor dieser Person. Geschützt werden muss vor einem falschen Sklavenherren, vor einem falschen Sklavenhalter. Und ich denke, deshalb ist er geflohen. Sonst würden wir hier eine andere Aufforderung finden. Wenn der Grund wäre, der Sklave hatte keine Lust mehr und ist einfach geflohen, dann würden wir die Aufforderung finden, dass er zurückgebracht werden sollte. Denkt nur an Paulus, wie er den Brief an Philemon schreibt. Einen Brief an einen geliebten Bruder im Herrn. Geliebten Bruder im Herrn, der Sklavenhalter war. Und Paulus schreibt diesen Brief und gibt ihm einen Sklaven Philemons mit, den er zurückschickt zu seinem Sklavenhalter Philemon und sagt, nimm diesen Sklaven wieder zurück, auch wenn er von dir geflohen ist. Paulus sagt nicht, lass diesen Sklaven frei, sondern er sagt zu ihm, behandle ihn richtig. Behandle ihn wie dein Bruder im Herrn. Wir sehen, selbst im Neuen Testament sind die Apostel mit der Situation, in der sie gelebt haben, umgegangen und haben sich um diese Situation gekümmert. Sie haben nichts gegen den Sklavenhandel an sich gemacht. Aber hier heißt es, du sollst den Knecht, der sich von seinem Herrn weg zu dir gerettet hat, nicht seinem Herrn ausliefern. Hier geht es definitiv um die Situation, dass die Sklaven misshandelt worden sind, dass sie falsch behandelt worden sind. Und ja, wir leben in einer aufgeklärten und modernen Zeit, in der Sklavenhandel verabscheut wird, was zu Recht ist, denn das, was in den letzten Jahrhunderten unter dem Deckmantel Sklaven gemacht worden ist, war menschenverachtend und herabsetzend. Aber generell geht es hier darum, dass Israel sich um die Sklaven ordentlich kümmern sollte, richtig kümmern sollte und sie schützen sollte. Das Volk Gottes sollte die Sklaven schützen, die sich geflohen haben. Vielleicht waren es sogar Sklaven, die aus anderen Völkern gekommen sind, wo es keine klaren Regeln gab, wie in Israel. In jedem Fall hat Israel hier die Anwendung und die Anweisung, soll mit dem Sklaven richtig umgehen. Sie sollen ihn nicht zurückschicken, sondern es heißt hier, er soll bei dir wohnen in deiner Mitte, an dem Ort, den er erwählt, in deinem Tore, in einem deiner Tore, wo es ihm gefällt und du sollst ihn nicht bedrücken. Man soll ihn mitten unter sich leben lassen, als wäre es ein Bürger der Stadt. Man soll ihn schützen und man soll ihn nicht zurückführen. Das ist der erste Punkt. Man soll die Sklaven schützen. Man sollte denjenigen, der sich vor jemand anders flieht, ins Volk Gottes flieht, den soll man schützen. Den zweiten Fall, den Mose erwähnt, ist, halte dich rein. Der zweite Punkt, halte dich rein. Der Fall warnt uns als erstes vor Prostitution. Vor Prostitution von Frauen wie von Männern. Ich denke, dass dieser Fall klar ist. Gott will keine Unzucht in seinem Volk haben. Er will nicht, dass sich Männer und Frauen verunreinigen durch Prostitution. Und deswegen will er, dass das Volk reingehalten wird davon. Unter den Töchtern Israels soll keine Hure und unter den Söhnen Israels kein Hurer sein. Interessant ist dann, dass in Vers 19 heißt, du sollst keinen Hurenlohn noch Hundegeld in das Haus des Herrn deines Gottes bringen für irgendein Gelübde, denn beides ist dem Herrn dein Gott ein Greuel. Und Hundegeld ist ein Begriff, der quasi den Lohn für eine männliche Prostituierte bezeichnet hat. Mit dieser Anwendung, dass weder Hurenlohn noch Hundegeld in den Tempel gebracht werden sollen, können zwei Dinge gemeint sein. Das erste wäre, da Gott in seinem Volk keine Prostitution haben will, wollte er natürlich auch nicht, dass die Prostituierten ihr Gehalt zum Tempel bringen, um dort vielleicht Gelübde abzulegen oder Opfertiere zu kaufen, die mit den Gelübden in Verbindung standen. Aber wahrscheinlicher ist, dass Gott sein Volk hier vor Tempelprostitution warnt, denn das war gang und gäbe in jeder Kultur. Wir wissen aus der Bibel, dass die Römer und die Griechen Tempelprostitution hatten. Wir wissen, dass die Babylonier Tempelprostitution hatten. Wir wissen, dass die Ägypter diese Praxis hatten. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Israel zu diesem Zeitpunkt gerade erst aus Ägypten ausgezogen ist. Und alles, was sie kannten, war der Gottesdienst, den sie in Ägypten erlebt haben, wie sie falsche Götter anbeten und wie sie diese falschen Götter auch noch falsch anbeten. Unter anderem durch sexuelle Unreinheit. Gott sagt hier, das soll nicht der Fall sein. Gott will nicht so angebetet werden wie in Ägypten, weder durch Götzenbilder noch durch Unzucht. Dieses Gesetz fordert uns also nicht nur auf sexuell rein zu sein, es fordert uns sogar auf, unseren Gottesdienst reinzuhalten. Es ist eine Aufforderung, Gott in der richtigen Art und Weise anzubeten, ihn so anzubeten, wie er es fordert. Wir dürfen nicht danach schauen, was die Welt um uns herum macht und was dort angemessen ist und was dort praktiziert wird und es in unsere Gottesdienste mit aufnehmen. Wir sollten nicht in andere Religionen schauen, um zu sehen, wie die Gott verehren und wie die sich Gott nähern. Wir sollen auf das schauen, was Gott uns gegeben hat. Wir sollen uns reinhalten, nicht nur auf der sexuellen Ebene, sondern auch im Gottesdienst. Gott hat seinem Volk klare Anweisungen gegeben, wie er angebetet werden will. Und im Alten Testament wirken diese Anweisungen sehr kompliziert im Vergleich zu dem, was wir jetzt machen. Wir müssen keine Opfertiere mehr opfern und wir müssen diese Opfertiere auch nicht irgendwie kompliziert schlachten. Und dennoch, glaubt mir, der Gottesdienst im Alten Testament war so viel einfacher als der Gottesdienst aller Völker drumherum. Was dort für Zeremonien und Bedingungen und Kulturen und Feste gefeiert worden sind, im Vergleich dazu hat Gott den Gottesdienst ziemlich stark runterreduziert auf das Wesentliche, nämlich die Vergebung der Sünden und die Anbetung Gottes, auf die Verherrlichung Gottes. Im Neuen Testament wird der Gottesdienst noch einfacher. Die Opfer fallen weg. Das Prinzip bleibt aber das gleiche. Gott soll verherrlicht werden und wir sollen den Zuspruch der Vergebung empfangen. Wir kommen sonntags hierher, um das Evangelium zu hören. Wir kommen sonntags hierher, um zugesprochen zu bekommen, dass Gott in Christus für uns alles vollbracht hat, wie wir heute Morgen im Johannesevangelium gesehen haben. Aber Gott kann nicht verherrlicht werden und wir können nicht diese Vergebung der Sünden empfangen, wenn wir in den Gottesdiensten nicht das tun, was Gott für die Gottesdienste vorgeschrieben hat. Wenn wir nicht das tun, was Gott von uns fordert. Wir sollen uns reinhalten, nicht nur vor Unzucht, sondern auch vor der Verunreinigung des Gottesdienstes. Das heißt, wir müssen unsere Gottesdienste immer wieder am Wort Gottes messen und prüfen, an der Wahrheit prüfen. So, also der zweite Punkt, halte dich rein. Der dritte Punkt ist, liebe deine Geschwister. Vers 20 und 21 sagt Mose, du sollst deinem Bruder keinen Zins auferlegen, weder Zins für Geld, noch Zins für Speise, noch Zins für irgendetwas, das verzinst werden kann. Dem Fremden darfst du Zins auferlegen, deinem Bruder aber sollst du keinen Zins auferlegen, damit dich der Herr, dein Gott, segne in allem, was du unternimmst in dem Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich diesen Abschnitt gelesen habe, ist der Unterschied, den Gott macht. Den Unterschied, den Gott macht zwischen deinem eigenen Volk und denen, die fremd sind. Deine Brüder, können sagen, deine Geschwister auf der einen Seite, das sind diejenigen, die zum Volk gehören, und dann diejenigen, der Fremde, der nicht zum Volk Gottes gehört. Gott sagt, wenn du jemandem was leihst, dann darfst du dort einen Unterschied machen. Er sagt nicht, du musst den Unterschied machen. Er sagt nicht, du musst dem Fremden Zinsen auferlegen. Er sagt, du kannst dem Fremden Zinsen auferlegen. Aber wenn jemand aus deinem eigenen Volk kommt, wenn ein Bruder oder eine Schwester, wenn einer deiner Geschwister kommen, sollst du ihm nichts auferlegen, keinen Zins auferlegen. Und wir kennen das, wenn wir unserer Familie etwas leihen oder unseren guten Freunden, dann vertrauen wir darauf, dass wir es irgendwann wiederbekommen und wir sagen nicht, ah, ich brauche aber von dir eine Sicherheit, wenn ich dir das Geld gebe. Wenn wir aber unser Gebrauchtwagen verkaufen wollen und jemand kommt und sagt, ich würde gerne eine Probefahrt machen, dann sagen wir gerne, aber ich hätte gern Führerschein und Personalausweis von dir, bis du wieder da bist, damit ich eine Sicherheit habe. Wir verlangen manchmal von manchen Leuten eine Sicherheit und von manchen nicht. Und Zinsen sind auch heute nichts anderes wie eine Sicherheit. Wenn wir bei der Bank Geld leihen, nehmen die Zinsen als Sicherheit, um das Geld zurückzubekommen. Doch innerhalb des Volkes Gottes sollten wir einander vertrauen. Wir sollten das Vertrauen zueinander haben, dass wenn wir uns gegenseitig etwas ausleihen, dass wir wissen, dass wir es wiederbekommen. Und wenn wir es nicht wiederbekommen, dann vielleicht, weil die Person es uns einfach nicht wiedergeben kann. Vielleicht hat er das Geld einfach gebraucht. Vielleicht musste er einfach in dem Monat, in dem wir ihm Geld geliehen haben, über die Runden kommen. Sprüche 19 sagt sogar, wer sich über den Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Ich glaube, hier sehen wir letzten Endes das neutestamentliche Prinzip, was uns Christus mitgibt. Das neutestamentliche Prinzip, was wir ganz klar bei Christus sehen, ist, dass wir sollen unser Geld nicht bunkern. Wir sollen nicht Geld ansammeln, um reich zu werden. Wir sollen nicht Schätze sammeln auf dieser Erde, sagt Christus, wo Rost oder Motten sie zerfressen können oder wo Diebe sie klauen können. Wir sollen unsere Schätze sammeln im Himmel. Wir sollen gerne geben. Und Christus sagt sogar, wenn wir leihen und wenn wir Dinge hergeben, so wird Gott uns dafür belohnen. Nicht nur in der zukünftigen Welt, sondern auch auf dieser Erde. Gott gibt uns in diesem Abschnitt sogar die Begründung, warum wir unseren Geschwistern gerne und ohne Zinsen leihen sollen. Er sagt, damit dich der Herr, dein Gott, segne in allem, was du unternimmst in dem Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Gott selbst sagt hier schon, dass Segen darauf liegt, wenn wir unseren Geschwistern etwas Gutes tun. Das heißt, wir leihen ihnen Geld, vielleicht sogar einfach nur was zu essen. In manchen Situationen mögen es sogar Kleidungsstücke sein, die diese Person braucht. Später sagt das Wort Gottes sogar, dass wir, wenn dir jemand als Pfand etwas gibt, dann sollst du nur bedingt es behalten. Wenn dein Bruder dir als Pfand deinen Mantel gibt, dann sollst du ihm den Mantel am Abend wiedergeben, weil man den Mantel höchstwahrscheinlich braucht, um sich nachts zuzudecken. Gott sagt, wir sollen unsere Geschwister lieben, uns um sie kümmern und sie versorgen. Und daraus werden auch wir Segen empfangen. Ihr Gott wird uns segnen. Doch lasst uns zum vierten Punkt kommen. Vierter Punkt lautet, halte deine Gelübde. Halte deine Gelübde. Und ich denke, hier in dem Abschnitt sehen wir vor allem auch einen Teil des Charakters Gottes. Wir sehen, wer Gott ist. Wir sehen nämlich seine Treue und seine Zuverlässigkeit. Gott fordert von seinem Volk, dass wenn sie etwas geloben, sollen sie es halten, weil Gott selbst all das, was er versprochen hat, gegenüber seinem Volk halten hat oder hält. Gottes Verheißungen, Gottes Versprechen treten ein. Und im Alten Testament sehen wir eine ganze Reihe von Gelübden, die das Volk ablegen konnte. Und wir sehen, dass sogar Paulus in der Apostelgeschichte manchmal noch eines dieser Gelübde ablegt, vor allem um Frieden mit den Juden zu bewahren und die Möglichkeit zu behalten, ihnen das Evangelium zu predigen. Aber generell finden wir im Neuen Testament so gut wie keine Gelübde mehr. Aber es geht auch nicht darum, dass man Gelübde ablegt. Es geht darum, dass wenn man Gelübde ablegt, dass man sie auch hält. Gott sagt, wenn du ein Gelübde ablegst, so sollst du nicht säumen, es zu erfüllen. Denn der Herr, dein Gott, wird es gewiss von dir fordern und es würde eine Sünde für dich sein. Und dann sagt er in Vers 23, wenn du es aber unterlässt zu geloben, so ist es keine Sünde für dich. Nirgendwo im Alten Testament finden wir die Aufforderung, dass Israel Gelübde ablegen muss. Dass sie dem Herrn irgendetwas versprechen müssen. Es ist eine Option, es war ein freiwilliges Handeln, es war etwas, was Männer und Frauen getan haben, um ihr Dienst vor Gott deutlich zu machen. Aber es war nicht auf immer gefordert. Aber wenn wir jetzt ins Neue Testament schauen, sehen wir, dass wir von den Gelübden nichts mehr haben. Nirgendwo in den Briefen lesen wir von irgendwelchen Gelübden. Sei denn, ein Mann wird zu einem Dienst ordiniert, sei es Diakon oder Ältester oder Pastor, dann legen diese Männer Gelübde ab. Dann werden Gelübde von ihnen gefordert. Als ich ordiniert worden bin, habe ich unter anderem gelobt, dass ich dem Wort Gottes und den Bekenntnissen treu bleibe und dass ich diese Worte verkündige, dass ich sie predige. Ich habe versprochen, dass ich mich dem unterstelle, was unsere Denomination für richtig erweist, weil sie, als wenn alle Ältesten und Pastoren zusammenkommen, Entscheidungen trifft, die für alle Kirchen bindend sind. Und Gott fordert, wenn wir solche Gelübde ablegen, dass wir sie auch halten. Nun ist die meisten von euch weder Ältester, noch Pastor, noch Diakon, also die meisten von euch sind nicht in der gleichen Situation wie ich. Und dennoch haben einige von uns Gelübde abgelegt, nämlich zu dem Zeitpunkt, als wir die Ehe geschlossen haben. Zu dem Zeitpunkt, wo wir geheiratet haben, haben wir vor Gott und der Gemeinde versprochen, unserem Ehepartner treu zu sein und unsere Ehepflichten zu erfüllen. Und dieses Versprechen wird Gott von uns verlangen, dass wir es erfüllen. Das Prinzip gilt auch noch für uns, dass wir den Gelübden, die wir abgelegt haben, treu sind. Auch wenn wir keine Gelübde mehr ablegen müssen, dass wir unsere Haare nicht mehr schneiden und dass wir auf Alkohol verzichten und was weiß ich, was es für Gelübde noch alles im Alten Testament gab. Gott fordert dennoch von uns, dass wenn wir etwas ablegen, sei es das so anscheinend leichte Gelübde eines Eheversprechens, fordert Gott von uns, dass wir es einhalten, dass wir uns an dieses Versprechen halten. Hier kommt die Begründung, die Gott uns dafür gibt. Er sagt, was über deine Lippen gegangen ist, das sollst du halten und tun, so wie du es dem Herrn, deinen Gott, freiwillig gelobt hast, das, was du mit deinem Mund versprochen hast. Es geht darum, was wir freiwillig geloben. Keiner wird von unserer Kirche zumindest dazu gezwungen, zu heiraten. Wenn wir heiraten, heiraten wir meistens freiwillig und wir legen das Gelübde freiwillig ab. Zumindest hoffe ich, dass die ich traue, das machen. Andere Zeugen mögen bitte schweigen. Wir legen niemanden das Gelübde ab. Selbst wenn wir jemanden zum Amt ordinieren, sei es als Ältester oder Pastor, wir zwingen ihn nicht zu dem Amt. Er legt dieses Gelübde freiwillig ab. Aber dieses Gelübde muss gehalten werden. Das ist das Prinzip, was Jesus uns in der Bergpredigt sagt. Er wendet sich gegen ein Prinzip, wo die Juden Schwören falsch eingeführt haben und auf alles Mögliche geschworen haben, um sich dann am Ende wieder rausreden zu können. Aber Christus sagt, dein Ja sei ein Ja und dein Nein sei ein Nein. Wenn etwas über unsere Lippen gekommen ist und wir uns zu etwas bekennen und etwas versprechen, dann fordert Gott von uns, dass wir dieses Versprechen einhalten. Oder dass wir zumindest, wenn wir es nicht können, aufrichtig und ehrlich genug sind und zugeben, dass wir es nicht können. Dass wir Hilfe beim Herrn und unseren Geschwistern suchen. Wir sollen unsere Gelübde halten. Der letzte Punkt heißt, verhalte dich richtig. Und der Punkt hier ist eigentlich ziemlich deutlich. Das heißt, wenn jemand durch den Weinberg geht und Trauben nimmt, dann darf er Trauben nehmen, um sich zu sättigen, um sie zu essen. Er darf sie aber nicht in sein Gefäß füllen. Wenn jemand durch das Getreidefeld seines Nächsten geht, dann darf er Ähren abstreifen, um auf den Körnern zu knabbern, aber er darf das Feld nicht abernten, weil es ihm nicht gehört. Und das Prinzip, glaube ich, geht hier in beide Richtungen. Das Prinzip, sich richtig zu verhalten, geht in die Richtung, dass derjenige, der in einem der Felder ist, nicht einfach willkürlich alles aberntet, was ihm gerade gefällt, weil es nicht sein Eigentum ist. Prinzip geht aber auch in die andere Richtung, dass wenn dir ein Feld gehört, dann sollst du nicht so geizig sein, dass du deinem Bruder noch nicht mal gönnst, dass er sich eine Traube von deinem Weinstock pflückt. Das Prinzip ist, wir sollen mit dem, was wir haben und mit dem, was der andere hat, ordentlich und richtig umgehen. Das, was Gott uns anvertraut hat, hat Gott uns anvertraut, damit wir damit verantwortungsbewusst umgehen. Das, was Gott dem Nächsten anvertraut hat, hat er ihm anvertraut und nicht uns. Und es steht uns nicht zu, über die Dinge zu bestimmen und zu sagen, ich ernte jetzt das Feld, weil es mir gefällt. Oder ich benutze jetzt das Auto, weil ich das Auto gerne benutze und ich gebe es zurück, wenn es ich zurückgeben will in 10 Jahren. Das wäre ein falsches Prinzip, wäre sich falsch verhalten. Ich denke, das Prinzip ist an sich ziemlich klar und ziemlich deutlich. Es ist vielleicht nicht so klar, weil wir nicht mehr in dieser Agrarkultur leben. Ich weiß von keinem von euch, dass ihr Felder besitzt. Vielleicht überrascht ihr mich eines Tages und besitzt Felder. Aber es geht nicht um die Felder, es geht darum, dass wenn jemand etwas von uns will oder etwas von uns nutzen will, dann sollen wir es ihm gerne geben und ihn auch nutzen lassen. Nicht an den Dingen hängen, aber wir sollen auch entsprechend mit den Dingen des Nächsten umgehen. Wir sollen unseren Nächsten nicht ausnutzen und ihm keinen Schaden zufügen. War also das fünfte Prinzip, wir sollen uns richtig verhalten. Doch lass uns zum Schluss die eine entscheidende Frage stellen, was haben alle diese Anwendungen mit uns zu tun? Warum finden wir immer wieder im fünften Buch Mose einfach eine Liste von Anwendungen, von Aufforderungen, tu dies nicht, tu dies nicht, tu dies nicht, tu dies nicht. Und wir scheinen keinen richtigen Zusammenhang zu finden. Ich meine, was hat Tempelprostitution mit Weinbergen und Weizen zu tun? Nicht klar, man könnte eine lange Brücke schlagen, aber wir wollen das vermeiden. Burton hat auch mal gesagt, ich werde in jedem Text Christus predigen und wenn ich so viele Brücken schlagen muss, bis ich zu Christus komme, denke, das sollten wir hier nicht machen. Ich denke, es geht nicht immer darum, dass wir eine Einheit in einem Abschnitt finden. Ich hätte kein Problem gehabt, jeden einzelnen Punkt in eine Predigt zu packen. Dazu wäre jetzt genug Material im Wort Gottes gegeben. Ich denke, es geht darum, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir verstehen, dass Gott diese Gesetze für uns gegeben hat. Und diese Gesetze sind alle sehr praktisch. Sie sind alle sehr praktische Anwendungen fürs Volk Gottes gewesen und sie sollten das Leben untereinander regeln. Sie sollten das Leben als Volk Gottes regeln. Aber ich denke, das Gesetz zeigt uns noch etwas und hilft uns noch etwas zu tun, nämlich Gott zu verherrlichen. Indem wir die Dinge tun, die das Gesetz von uns fordert, verherrlichen wir Gott. Wenn wir die Dinge lassen, die Gott in seinem Gesetz verbietet, verherrlichen wir Gott. Als drittes, denke ich, sehen wir hier auch, dass dieses Gesetz uns dient, um uns an Gott zu erfreuen. Und ich denke, das ist der Aspekt, den wir eigentlich am meisten vergessen, wenn wir das Gesetz Gottes lesen, dass Gott uns diese Worte gegeben hat, damit wir uns an ihm erfreuen. Das ist das, was ich in der Einleitung gesagt habe. Unsere Grundhaltung, wenn wir zum Gesetz kommen, muss immer sein, Gott ist für uns. Gott hat uns die Gesetze nicht gegeben, um uns zu quälen oder zu deprimieren. Er hat uns die Gesetze gegeben, weil er uns liebt, weil sie gut für uns sind. Wir müssen die Gesetze halten, um zu sehen, dass Gott für uns ist und uns an ihm zu erfreuen. Wir neigen dazu, dass wir den Nutzen zuerst haben wollen, bevor wir das Gesetz erfüllen. Aber Gott sagt, wenn du das Gesetz erfüllst, was ich dir gegeben habe, bedeutet das auch, dass du den Nutzen, die Segen davon erhältst. Die Begründungen hier sind eigentlich immer ziemlich deutlich. In Vers 21 heißt es, dem Fremden darfst du Zins auferlegen, deinem Bruder aber sollst du keinen Zins auferlegen, damit dich der Herr, dein Gott, segne in allem, was du unternimmst in dem Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Wir würden gerne mit dem Segen beginnen, um dann unserem Bruder keinen Zins aufzuerlegen. Gott sagt, wenn du deinem Bruder keinen Zins auferlegst, dann folgt daraus Segen. Ich denke, aus diesem Ansatz müssen wir ans Gesetz gehen. Manche Dinge wirken für uns komisch. Manche Dinge verstehen wir vielleicht nicht ganz, warum wir sie tun sollten. Aber wir werden den Segen daraus erleben, wenn wir es tun. Das ist das, was Gott uns verspricht in seinem Wort. Und das ist das, was uns dazu führt, dass wir uns am Ende an Gott freuen werden. Lasst uns beten.